Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 213 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die nächste Runde am Weg zur Champions League ist zur Hälfte absolviert. Sturm trat am Mittwoch im Sükrü Çalhanoğlu-Stadion gegen Fenerbahçe an und zog mit 0:2 den Kürzeren. Wir blicken zurück auf eine Partie, in der die Schwarzen zu keiner Zeit in der Lage waren, dem Gegner ernsthaft Paroli zu bieten. Und wir tun das mit ein bisschen befreundeter Hilfe. Zwei prominente Sturmfans sind nach Istanbul gereist, um dem Spiel beizuwohnen, und wir haben sie am Tag danach angerufen, um die Stimmungslage vor Ort zu erfragen, gemeinsam das Quali-Hinspiel Revue passieren zu lassen und auf die kommenden Aufgaben vorauszuschauen. Freut euch auf die in jeglicher Hinsicht profunde Expertise eines Beirats und eines Edelfans. Wir werfen außerdem in dieser heutigen Ausgabe einen Blick zurück auf die drei Partien vom letzten Samstag, namentlich der Einser in Tirol, die Zweier, die auf der Hohen Warte gespielt hat, und die Frauen, die in Messendorf unterwegs waren. Es wird ein Bericht über Chancentod, Chancenlosigkeit und Chancenverwertung. Und wir machen das zusätzlich noch mit unserem allseits beliebten Nachrichtenüberblick, inklusive Jingle, der ist auch wieder mit dabei. Und wir absolvieren diese Sendung in einer Doppelspitze. Und zwar begrüße ich am anderen Ende der Leitung den Serienbuchautor und 12-Meter-Kolumnisten bei 90minuten.at, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo vom anderen Ende der Leitung.
Mein Name ist auch heute wieder Andreas Terler und wir starten direkt hinein in Volume 213 von Black FM. Ja, Black FM ist und bleibt, ihr wisst es längst, Paywall- und sponsorenfrei, während allerorts Product Placements oder Content oder andere Vermarktungspartnerschaften von Podcasts abgeschlossen werden, bleibt Black FM fest in unserer und auch in eurer Hand. Ihr sorgt nämlich für euren zahlreichen finanziellen Zuwendungen dafür, dass wir Woche für Woche euch ein Stück Sturm in gewohnter Black FM-Qualität liefern können. Wer gerne auch einmal unsere Arbeit unterstützen möchte, der findet dazu alle Informationen auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Schenkt uns darüber hinaus gerne gute Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und Co. und folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Wer gerne Kritik oder Anregungen per Mail an uns richten möchte, kann das auch machen, und zwar an die Adresse blackfm1909@gmail.com. Wir sagen jedenfalls vielen herzlichen Dank für deinen Support. Wir beginnen gleich wie immer mit den Shoutouts und ich lege gleich mal los, denn das erste Shoutout beschäftigt sich gleich mit einem Spiel, über das wir gleich noch genauer reden werden, nämlich jenes in Messendorf. Der Auftakt in die Frauen-Bundesliga war ein wahrhaft fulminanter, und herausragend dabei war Brigitta Pullins, die in ihrem ersten Spiel für den SK Sturm sage und schreibe gleich einmal viermal angeschrieben hat. Nach einer halben Stunde war der lupenreine Hattrick schon eingesackt, und dann hat sie noch ein viertes Tor nachgelegt, und darüber hinaus hat auch noch die zweite neue Spielerin im Angriff groß von sich reden gemacht, nämlich Lila Siposch, nicht umsonst in der vergangenen Saison ja Spielerin der Saison der Frauen-Bundesliga mit 3 Assists in diesem Spiel. Nicht umsonst haben wir, Jürgen, ja in unserer Gruppe dann geschrieben, Erlitz hat gekocht, wieder mal, offenbar, vor allem was die Offensive anlangt.
Ja, er hat die Offensive gut gekocht und offenbar hat er das Gefüge gemeinsam mit Dode Djakovic ziemlich gut hingekriegt, weil 6:2 im ersten Spiel gegen nicht das schlechteste der Konkurrentinnen-Teams ist schon mal eine Ansage, finde ich. Kann man so stehen lassen, und hat nicht schlecht ausgeschaut, das alles.
So ist es. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Einen zweiten Punkt auf der Shoutout-Liste hätten wir auch noch. Jürgen, magst du weitermachen?
Ja, Sky ist obdachlos. Die haben ihr Studio in Wien-Auhof, wo ich sogar tatsächlich schon mal zu Gast war vor vielen Jahren, komplett aufgelassen. Das gibt es nicht mehr. Und sie ziehen jetzt wie die Nomaden durch die österreichische Bundesliga. Also Hans Krankl und Herr Andreas Herzog und Konsorten tragen ihre Rucksäcke durch Österreich und schlagen ihre Zelte jeweils am Spieltag im Stadion auf. Wo sie Talk und Tore und so weiter aufnehmen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber sie haben jedenfalls eine sehr reduzierte Berichterstattung dieses Jahr, haben da einen extremen Sparkurs eingeschlagen, offenbar, und senden einfach immer nur vom Tisch, von der Wiese. Und es gibt das allzeit bekannte Studio der letzten Jahre schlichtweg nicht mehr. Auch irgendwie eine Ansage, oder?
Ja, finde ich sehr schade. Es ist wahnsinnig viel an Qualität verloren gegangen, allein schon von der Aufmachung der Sendungen her. Es wirkt jetzt ein bisschen wie ein besserer Stream, weil auch wenn man an das Spiel von Sturm zurückdenkt, da war gerade einmal 15 Minuten Vorberichterstattung. Da geht sich vielleicht ein Interview aus. Darüber hinaus kann man ja auch taktische Dinge und so weiter, was man ja in der Vergangenheit durchaus gemacht hat, auch nicht mehr wirklich präsentieren. Liegt offenbar auch daran, ich habe letzte Woche auch mit Mike drüber geredet, dass man ja, dass der Deal in Summe auch insofern kleiner ist für Sky, weil man ja nicht mehr selbst die Bundesliga produziert, nämlich eine andere Firma. Und das macht sie offenbar bemerkbar. Ist sehr schade und ich frage mich auch schon, wo sie Talk und Tore aufnehmen möchten. Vielleicht auch irgendwo in den Katakomben von den diversen Stadien, aber ich weiß nicht, wie das dann ausschaut.
In diesem Billig-VIP-Raum von Liebenau, wo die zweit- und drittklassigen VIPs, die nicht drüben sitzen, dort ihre Brötchen kriegen. Vielleicht. Muss dann der Martin Konrad Platz nehmen zwischen die Servietten, die abgewischten. Genau. Keine Ahnung, schade, aber jedenfalls, weil ich fand ja, dass das wesentliche Unterscheidungsmerkmal von Sky zu den anderen Broadcastern, die österreichischen Fußball zeigen, eben diese Studiosituationen waren. Nicht nur mit Fredel Tata Selig, sondern auch mit Markus Stankovic an der Taktiktafel. Das waren durchaus Dinge, die man gern geschaut hat und wo man sich gut einstimmen konnte auf die TV-Spiele. Ist tatsächlich jetzt Schmalspur.
Jo.
Hat mir auch nicht gefallen.
Sehr schade. Gut, am dritten Punkt haben wir auch noch was Freudiges.
Ein Punkt aus Berlin. Wir schicken Grüße raus, sozusagen. Unser Fellow Black FM-Freund und Star-Podcaster mit Terroir und Adiletten, Willi Schlögl, feiert seinen 5. Podcaster-Geburtstag gemeinsam mit seinem Kompagnon Curly. Und er hat auf Facebook und Instagram gerade vorher geschrieben, wir sind 5 und wir haben noch keine Geschenke. Wir dürfen sozusagen das erste Geschenk überreichen und bringen diesen befreundeten Podcast, wo auch unser Kollege Frank Wonisch bereits zu Gast sein durfte, mit riesengroßer Reichweite übrigens, das erste Geschenk zum 5. Geburtstag. Wir gratulieren allerherzlichst.
Alles, alles Gute nach Berlin. Genau, und dann starten wir gleich direkt hinein in einen Rückblick auf die diversen Ligen. Wir beginnen gleich einmal mit Sturm 1. Die mussten nämlich nach dem Europacup-Spektakel gegen die Hearts of Midlothian auf den leeren Acker nach Innsbruck. Auf einem Geläuf, für das sich sogar der Trainer der Heimmannschaft entschuldigte, ging Sturm zwar in Führung, musste aber noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Chancen, das Spiel in Folge noch zu gewinnen, gab es zu Genüge. Der Ball ging aber maximal noch an die Stange. Schon im ersten Spiel kam der warnende Fingerzeig, wie hart auch dieses Ligabrot gegen die vermeintlich schwachen Teams sein kann. Ja, Chancenwucher habe ich mir groß dick und fett aufgeschrieben. Das ist wohl das Wort zu diesem Spiel.
Verlorene Punkte steht da auch, das wohl auch, weil da wäre ein Dreier allemal trotz Geläuf, trotz Europacup kurz davor allemal möglich gewesen, weil Wie schon eingeleitet, Chancen gab es zu Genüge in Hülle und Fülle, möchte ich fast sagen. Balbo-Debüt steht da auch, dazu kann ich ehrlich gesagt wenig sagen, weil das war jetzt nicht so aussagekräftig aus meiner Sicht. Aber insgesamt die rotierte Offensive und die rotierte Sturmmannschaft hätte dieses Spiel gewinnen sollen und müssen, aber sei es drum, es war das erste von ich weiß nicht wie vielen Spielen in der Liga. Also in der Liga sind 36 Spiele, aber in nächster Zeit kommen noch viel mehr. Ich glaube, dass das möglicherweise die Warnung zur richtigen Zeit war, weil man hat ja demnächst in Hartberg ein ähnliches Spiel und vielleicht ist man da aufgrund dieser Erfahrung fokussierter. Die Rasengeschichte, die schon angesprochen wurde, ist, ich glaube, über die Saison hinaus eine unlösbare, weil es spielt dort das Tiroler American Football Team, es spielt dort das Tiroler Zweitligateam mit dem FC Wacker und es spielt die WSG im gleichen Stadion in einer hohen Frequenz, also wie man die Wiese drüber bringen will, vor allem wenn es dann in Richtung Herbst geht und Gatsch, dann weiß ich nicht genau, wie das ausschaut.
Toi, toi, toi an den Greenkeeper. muss man da schon sagen. Vor allem, wenn die Footballer auch noch aufrahmen dort. Also, boah, wird sicher spannend für alle, die dort noch hin müssen. Also, umso bitterer noch, weil da kann ich mir vorstellen, dass andere Teams dann vielleicht auch tatsächlich Punkte lassen, wenn das Geläuf noch schlechter wird. Zum Chancenwoche vielleicht noch. Ich glaube, allein Simon Seidel hätte dieses Spiel gewinnen können. Hat, glaube ich, die beiden größten Chancen in der ersten Halbzeit liegen gelassen. Mama Geschwili hat dann noch in Hälfte 2 die Stange getroffen. Dafür hat Simon Vlodacic sein insgesamt 6. Tor in der Bundesliga geschossen und sein erstes seit November 2023. Und wie auch schon zum Auftakt der Saison 23-24 hat er zum Saisonauftakt getroffen. Damals haben wir alle gedacht, bist du narrisch, das ist der nächste Superstar im Angriff. Und dann nahm seine Geschichte einen anderen Verlauf.
Ja, er hat eine ziemliche Leihirrfahrt hinter sich. Man muss aber dazu sagen, dieses Tor gegen die WSG hätten möglicherweise auch wir beide mit einer ausreichenden Maßkonzentration über die Linie gedrückt irgendwie, aber sei es drum. Er hat angeschrieben, möglicherweise hat er aber auch nur ein einziges Mal angeschrieben, weil die Gerüchte verdichten sich, dass man sich vor Ablauf seines letzten Vertragsjahres, das jetzt dann kommt, möglicherweise noch an ihm bereichern möchte. Und die Verkaufsgerüchte werden in diversen Gazetten, glaube ich, lossiert, dass er ein Kandidat sein soll, gemeinsam mit den sowieso aussortierten Maurice Melon und Amadi Camara in diesem Sommer den Verein noch zu verlassen, oder?
Genau. Die Kronenzeitung hat dieser Tage davon berichtet, dass diese genannten Spieler und eben auch Rodacic noch Kandidaten für einen Verkauf sind. Wir kommen zwar zum Spiel bei Fenerbahce auch noch, aber ja, könnte durchaus auch für alle Beteiligten so Sinn machen, kann ich mir vorstellen. Emran Soglo hat in diesem Spiel gegen die WSG seine erste direkte Torbeteiligung gehabt. In seiner bisherigen Laufbahn bei Sturm ist er in eh nur 3 Bundesliga-Einsätzen ohne Torbeteiligung geblieben. War aber ein sehr schön herausgespieltes Tor. Also die Torerzielung am Ende war jetzt nicht mehr allzu schwierig, aber der lange Ball vom Jon, glaube ich, inklusive Laufweg von Soglo und Assist, also ausgespielt, war sehr schön, finde ich.
Soglo überhaupt eine positive Erscheinung der bisherigen Pflichtspielsaison, muss ich sagen. Also komme ich später noch dazu, war in Istanbul einer der Lichtblicke, aber speziell in den Spielen gegen die Harz und jetzt gegen die WSG war er jedenfalls ein Aktivposten und jedenfalls jemand, der, wenn man auf der Seite unterwegs war, aufgefallen ist durch das, was er tut und nicht negativ, möchte ich behaupten.
Genau, wenn wir vielleicht nur ein bisschen auf die Statistiken schauen, dann sieht man, dass Sturm in diesem Spiel gegen die WSG am Ende zweikampftechnisch schon auch unterlegen war mit nur 46% gewonnenen Zweikämpfen. Ah, die Passquote war mit 73% eher unterirdisch, aber die von Wattens war noch schlechter. Aber, und da gibt es dann noch einen Stat zu guter Letzt, Fabio Ingolic hat damit mit diesem Unentschieden nur eines seiner ersten 16 Spiele mit Sturm in der Bundesliga verloren. Das waren 7 Siege, 8 Unentschieden und eine Niederlage. Und das als erster Trainer in der Bundesliga-Geschichte des SK Sturm.
Allerhand.
Jo.
Er hat Geschichte geschrieben.
Hat er, mit einem 1:1 am Tivoli. Ja, aber die Bilanz bisher kann sich auf jeden Fall sehen lassen, auch wenn die Unentschieden-Anzahl auch schon recht hoch ist. Die darf ruhig nicht so weiter wachsen. Deswegen hoffen wir, dass gleich in Hartberg ein Sieg dann dazu kommt in diese Bilanz. Dann wechseln wir den Schauplatz und schauen auf die Hohe Warte. Die Zweier trat nämlich zum Auftakt eine Klasse darunter bei der Vienna an, bei den Döblingern, die durchaus auch Aufstiegsambitionen hegen. Da gab es für die Wurmburm nichts zu holen. Sturm 2 ging mit 0:4 unter und das in dieser Höhe durchaus verdient. Der Gegner war in jeglicher Hinsicht überlegen und die zweite Garnitur der Schwarzen wird schnell ein wenig besser in die Spur finden müssen, um nicht schon ganz von Anfang an unten drinnen festzustecken. Jürgen, du hast dir selbst vor Ort ein Bild gemacht von diesem Spiel und auch von Sturm 2. Was ist dein Eindruck von dieser Mannschaft?
Ich war mit Kind und Kegel auf der Hohen Warte, das meint meine beiden Kinder und Thomas Seidel, also unseren ehemaligen Stadionsprecher. der am Tag vor seinem ersten ORF-Einsatz in der Bundesliga-Sendung, dazu kommen wir noch, Zeit und Lust hatte, Fußball zu schauen, und wir haben uns auf der Hohen Warte bei Gluthitze verabredet. Und auf der Hohen Warte, muss man wissen, sitzt man, wenn man auf der überdachten Tribüne ist, in der untergehenden Abendsonne, was durchaus eine Herausforderung war bei den Temperaturen des letzten Wochenendes. Wie auch immer, das Spiel war eine schiefe Ebene. Die Vienna war ganz offensichtlich in diesem Spiel der Aufstiegskandidat und Sturm der Abstiegskandidat. Man hat alles kontrolliert, man hat alles im Griff gehabt. Sturm hat aus meiner Sicht 1, 2, 3 personelle Lichtblicke in diesem Team drinnen gehabt, zu dem komme ich gleich, aber die Vienna war einfach ein eingespieltes, kompaktes Team, das wirklich gar nichts anbrennen hat lassen. Leider war auch ein Tormannfehler dabei beim ersten Tor von Elias Lorenz. Das hat das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher gemacht, weil das war ein sehr billiges, sehr geschwindes Tor, das man da gefangen hat. Also war auch vom Spielverlauf her nicht optimal. Wenn man bei Sturm 2 eventuell positiv herausheben kann, ist der Niklas Lang, der Neuzugang aus der Burgenlandliga. Der ist ein unorthodoxer und aufgrund seiner Statur sehr auffälliger Spieler, der aber, wenn irgendwas Gefährliches Richtung Wiener Tor gegangen ist, derjenige war, der es verursacht hat oder zumindest versucht hat abzuschließen, inklusive eines Lattentreffers, den er hingekriegt hat. Jonas Beinhardt daneben ist letzte Saison positiv aufgefallen, dieses Spiel noch nicht. Mate Grgic als Außenverteidiger war durchaus sehenswert und ist wahrscheinlich einer der vielversprechenderen Spieler in dieser ersten Partie gewesen. Auch Neuzugang Namdi auf der anderen Seite ist zumindest durch Schnelligkeit aufgefallen. Also dieses Duo ist ganz okay. Innenverteidigung war inferior aus meiner Sicht. Da hat Roche überhaupt nicht in die Spur gefunden, der neue Kanadier. Und das ist sicher ausbaufähig und man hat einfach im kompletten Mittelfeld keinen Stich gemacht gegen eine routinierte Vienna, die da wirklich, wirklich haushoch überlegen war. Also das ist so ungefähr das Resümee dieser Partie.
Ja, da gibt es noch viel zu tun. Kapitän ja jetzt übrigens in dieser Truppe Bane Pernod, also der Routinier, der übrig geblieben ist, der nicht aussortiert worden ist. Hat dir ja auch nicht allzu gut gefallen in diesem Spiel.
Na, das war ganz eine schwache Performance, finde ich. Und ich habe das wir haben uns unabgesprochen darauf angesprochen, dass Bane Pernod einen sehr merkwürdigen Eindruck hinterlassen hat, der Thomas Seidel und ich, weil der tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich ihn zitieren darf, aber so wie ein hüftsteifer Landesliga-Kicker gewirkt hat, hinsichtlich der Beweglichkeit. Also es war ganz merkwürdig, ganz langsame Drehungen, ganz langsamer Aufbau und irgendwie auch von der Spritzigkeit her, vielleicht ist er in der Vorbereitung noch nicht ganz fertig mit seinen To-Dos, aber das war ganz ein komischer Eindruck, den er da hinterlassen hat. Also da ist viel Luft nach oben, Headroom, wird der Frank Wonisch sagen, gibt es da für Christoph Wurm. Ich glaube auch, dass ihm das durchaus bewusst ist, dass das so ist.
Ja, nächste Chance, kommenden Samstag um 17.30 Uhr und dann ist es eigentlich wieder fast so, dass Sturm 1 und Sturm 2 fast zeitgleich spielen.
Diesmal geht es aber, glaube ich, aus, dass man Sturm 2 im Fernsehen schaut und dann in Hartberg.
Der nahtlose Übergang geht es ja aus. Ja,
bei den man muss aber halt schon in Hartberg fertig schauen.
Gingen sie nicht aus, genau, wenn man dort sein will. Aber ja, es geht gegen den FAC, der hat in der ersten Runde gewonnen mit 1:0 gegen St. Pölten. Das ist jetzt auch nicht irgendwer. Also die sind, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht. Aber vielleicht geht er auf der Gleisdorfer Wiese mehr.
Die möglicherweise diesmal sogar besser ausschaut als die Tiroler Wiese.
Das könnte sein, ja. Ich hoffe es. Also schlechter wäre wirklich schlimm, muss man sagen.
Wir bleiben gespannt.
Ja, wir werden sehen und diese Partie natürlich verfolgen. Und am besten ging es am letzten Wochenende den Sturmfrauen. Die Altacherinnen, wir haben es vorher schon kurz erwähnt, mit 6:2 aus Graz wieder zurück ins Ländle geschickt haben. Vor allem eben die Neuzugänge Brigitta Polins, die 4 Treffer beisteuerte, und Lila Siposch als Assistgeberin haben diesem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Und das war wirklich ein Start nach Maß. Ich habe es nicht zur Gänze gesehen, aber doch in guten Teilen. Und es war ja schon eine durchaus veränderte Sturmtruppe, die wir da gesehen haben. Michi Erlitz hat es ja im Interview bei uns auch erzählt. Da hat man ja auch eine andere Spielanlage zum Teil gewählt. Auch in der Defensive hat man verändertes Personal, natürlich auch aufgrund der Abgänge. Aber in Summe war das vor allem die anfangs halbe Stunde, da ist man den Gegner wirklich überrannt und bin wirklich beeindruckt. Natürlich ragen die beiden Spielerinnen Sipos und Pulins heraus. Sipos habe sie jetzt in den vergangenen Jahren nicht so genau verfolgt, zugegebenermaßen. Und man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Aura, aber diese Spielerin strahlt schon einiges aus dem Platz, muss man wirklich sagen. Ist immer wieder aufgezogen über die linke Seite und technisch extrem beschlagen, super präzise Flanken in die Mitte gebracht. Und Pulins ist halt eine Spielerin, die weiß, wo das Tor steht und genauso technisch sauber und zielstrebig wurscht, ob mit dem Fuß oder mit dem Kopf, mit dem sie auch getroffen hat, die Dinger reinmacht. Also die Offensive ist wirklich sehr, sehr gut bestückt. Auch Laura Grunböck hat ja getroffen und Lena Breznik hat auch noch einen Treffer beigesteuert in diesem Spiel. Womit man sicher noch nicht ganz happy war, hat man auch bei Michaelis durchklingen gehört, ist so die Abstimmung in der Defensive. Ist jetzt für mich auch nicht ganz überraschend, wenn man halt sie in Erinnerung ruft, dass man da eben auch ein bisschen umgestellt hat. Großgasteiger, Tragl und Wattilette eben vor allem die Dreierabwehr hinten gebildet haben. Da ist sicher noch auch hier Headroom, um dieses Wort noch einmal zu verwenden. Aber natürlich, wenn man sechs Tore schießt im ersten Spiel, kann man da sehr zufrieden sein. Auch Sarah Dübel, die im Tor ihr Debüt gegeben hat, eine oder andere sehr, sehr gute Parade gezeigt. Also durch die Bank. Die neuen Spielerinnen, muss man sagen, allerhöchsten Respekt. Das ist einmal ein richtig, richtig guter Start gewesen, aus meiner Sicht.
Immer dafür.
Und für die Frauen geht es schon am Freitag weiter. Und zwar mit dem Auswärtsspiel beim LASK. Und zwar ab 18 Uhr. Ein Spiel, das im ORF zu sehen sein wird, in ORF Sport Plus ab 18 Uhr. Also wer auch immer Zeit hat oder nicht in Linz sein kann, gespielt wird dort nämlich am Verbandsplatz des Oberösterreichischen Fußballverbandes. Der kann gerne beim ORF im ORF Sport Plus einschalten und ist dort mit dabei und sieht dann hoffentlich den zweiten Erfolg der Schwarzen. Der LASK übrigens in Runde 1, da hat es gleich ein Derby gegen Blau-Weiß Union Klein München, hat dieses Spiel sehr spät mit 3:2 gewonnen. Gut, dann schauen wir wieder weiter, und zwar dorthin, wo Europa auf Asien trifft. In Istanbul waren an diesem Mittwoch die Schwarzen in Europa im Einsatz. Es ging gegen Fenerbahce Istanbul um den Einzug ins Champions League Playoff. Und gleich vorweg, zumindest einmal in diesem Hinspiel der Qualifikation gab es für die Ingolic 11 nichts zu holen in diesem Hinspiel. Die Türken haben nämlich dominiert und das Spiel hochverdient mit 2:0. Gewonnen. Bevor wir diese Partie jetzt einordnen, wollen wir euch aber zwei Stimmen nicht vorenthalten, die den Auftritt der Grazer live vor Ort miterlebt haben. Unsere Fellow Black FM-Freunde Benjamin Sikora und Josef Schuster haben uns telefonisch an den Frühstückstisch am Bosporus gebeten und mit uns am Tag danach die Geschehnisse im Sükrü Saracoglu-Stadion und rundherum noch einmal Revue passieren lassen. Und das hören wir uns jetzt an.
Wir rufen heute in die Türkei an, auch eine Black FM-Premiere, mit der wir bis Ausgabe 213 gebraucht haben. Ich habe die im Sturm-Universum bekannt wie die jungen Hundeseienden Benjamin Sikora, seines Zeichens Beirat bei den Schwarzen, und Josef Schuster, über den es so viel zu sagen gäbe, dass wir es bei Edelfan belassen am Apparat. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen nach Istanbul.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Josef und Benny, ihr seid am Mittwoch nach Istanbul gereist, um der Champions League Quali von Sturm bei Fenerbahce beizuwohnen. Wie ist der heutige Donnerstag danach am Bosporus? Wie geht's euch?
Also wir sitzen gerade bei köstlichen Fide und Chai und türkischem Kaffee und lasst es uns eigentlich ganz gut gehen.
Ja, ich habe schon noch ein bisschen Bauchweh von der gestrigen Niederlage, versuch sie mir, aber mit dem türkischen Kaffee ein bisschen schön zu trinken.
Bevor wir genauer zum Spiel kommen, zuerst eine Frage zum Rundherum. Die Türkei ist ja für Auswärtsfans nicht immer das einfachste Pflaster. Wie war es für die Schwarzen gestern im Vorfeld und rund ums Stadion?
Also es war schon sehr interessant, die Vorgehensweise, dass man in Bussen vom Sultan Ahmed Platz an der Blauen Moschee mit Polizeieskorte oder weiß ich nicht, ob man Polizeieskorte nur sagen kann, wenn da, glaube ich, 2800 Polizisten gestern im Einsatz waren für ein Low-Risk-Spiel. Das war schon eine sehr interessante Erfahrung, aber die Freundlichkeit und die Kooperationsbereitschaft der türkischen Polizei und um Auswärtsfans hat der Benny gestern dann ja ein bisschen näher kennengelernt, sage ich mal.
Ja, also insgesamt war es für mich ja schon das dritte Spiel in Istanbul jetzt. Als Gästefan hat sich wenig verändert. Du kommst halt in so ein bisschen einen Hochsicherheitstrakt hinein namens Gästesektor. Ja, es war aber alles korrekt. Ein, zwei Diskussionen gehabt. Nichts ultimativ Aufregendes. Und alles in allem war es aber gut organisiert mit den Bussen, muss man wirklich sagen. Es hat dann zusätzlich auch einen Bus gegeben für diejenigen, die noch knapper gelandet sind, für die sich der Treffpunkt nicht mehr ausgegangen ist. Also Sturm hat das super gemacht. Das war alles relativ reibungslos, soweit wir das mitbekommen haben. Wir sind selber erst sehr knapp zum Treffpunkt gekommen. Und von dem her war alles in allem eigentlich dann dafür, dass sie erst im letzten Europacup-Spiel gegen die Polen, gegen Gurnik, große Probleme hatten, alles sehr entspannt.
Im Sükrü-Saraçoğlu-Stadion von innen, alle haben von einem Hexenkessel gesprochen, im Fernsehen ist das ja immer ein bisschen verzerrt. Wie war es tatsächlich atmosphärisch?
Also was relativ interessant war, das Stadion war noch nicht ansatzweise gefüllt und es ist das erste Mal ein bisschen gepfiffen worden, wie unsere Spieler auf den Rasen gekommen sind, um den Rasen zu begutachten. Das Bisserpfeifen war schon unglaublich laut und für mich war das gestern definitiv das lauteste Spiel, bei dem ich je war. Das war unglaublich und auch vor Beginn mit Lichtshow und orchestrierten Mitmach-Chants und so weiter und so fort. Also die können schon ganz gut Gas geben. Und was ich relativ interessant gefunden habe, ist, dass gefühlt das gesamte Stadion eigentlich durchgehend gestanden ist. Also das war schon sehr beeindruckend für mich.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich Alice Amelien 2009 noch um einiges lauter fand. Zu Spitzenzeiten, gerade bis zum 1-0 und unmittelbar danach, war schon richtig, richtig laut. Genau der Hexenkessel, den man sich erwarten durfte. Danach ist es allerdings ein bisschen abgeflacht und auch dem Spielgeschehen wahrscheinlich so ein bisschen Tribut gezollt. Und ja, alles in allem, was so diese klassisch sehr, sehr leidenschaftliche türkische Atmosphäre. Trotzdem steckt da noch ein bisschen mehr drinnen, glaube ich, in diesem Kessel.
Das heißt, wenn die sportliche Situation zugespitzter wäre, wäre das noch lauter, meinst du damit?
Genau, definitiv, ja, so hätte ich das gesehen.
Das war eine Situation, da haben wir einen Freistoß in aussichtsreicher Position gehabt. Und das war so ein Initiator, da ist auf einmal ist das im Stadion ein Lärmpegel hochgegangen, da hat sie dann die Uhr am Handgelenk gemeldet mit einer Dezibelmessung und der Warnung dazu, dass nur einige wenige Minuten in dieser Lautstärke durchaus bleibende Hörschäden verursachen könnte.
Es lebe die Smartwatch. Wenn wir zum Spiel kommen, wie würdet ihr die Leistung von Sturm jetzt retrospektiv ein paar Stunden später einordnen?
Leider nicht beherzt genug. Es war phasenweise, waren dann schon Situationen, aus denen man durchaus hätte mehr machen können. denke da zum Beispiel in der ersten Halbzeit, wenn die Hereingabe vom Loder auf den Sidi Chatta genauer kommt, schaut die Sache etwas anders aus. In der zweiten Halbzeit hätte es Möglichkeiten gegeben, schneller und direkter in die Spitze zu spielen. Es ist leider verabsäumt worden. Die Standards waren nicht so genau. Aber insgesamt, und das ist das, was leider ein bisschen ein Thema ist, war das auch sehr, vor allem in der Anfangszeit, finde ich, ein Auftritt, der fast ein bisschen mutlos war oder vielleicht zu sehr gefesselt von der Atmosphäre. Also das ist vielleicht ein altbekanntes Problem, das wir haben, international, vor allem auswärts, dass wir solche Partien nicht so richtig annehmen.
Ja, wie der Josef schon gesagt hat, für mich war es auch so, fast so ein nach Schema ein Europacup-Auswärtsspiel in solchen Situationen. Man hat da zum Glück ein bisschen ein Gegenbeispiel gebracht und die Ausnahme gebracht, aber die letzten Jahre war das eigentlich immer wieder ähnlich, dass wir aus den ersten Situationen gleich einmal das Gegentor bekommen haben, dass wir sehr, sehr lange gebraucht haben, um überhaupt ins Spiel hineinzukommen und dann auch oft nur aufgrund des Goodwills des Gegners. Und ja, die haben uns kontrolliert. Die Hoffnung war schon natürlich da, dass wir aufgrund des Kollektivs einfach schon weiter sind, dass die noch nicht eingespielt genug sind, aber ich glaube, die individuelle Klasse in diesem Kader von Fenerbahce, die hat letztendlich schon ausgereicht, um dieses Spiel sicher zu gewinnen.
Im ORF war der Tenor im Studio super verkauft, mehr ist halt gegen die nicht drin. Ist das ein Anspruch, mit dem man sich begnügen muss, oder ist das nicht ein bisschen gar selbstaufgebend, habe ich mich gefragt gestern.
Ja, wie der Josef schon anklingen hat lassen, ich glaube, mit ein bisschen mehr Mut, gerade in der ersten Halbzeit, brauchst du natürlich dann auch noch das Glück gegen solche Spieler. Das Nötige, aber ja, dieses Mut zum letzten Risiko, das haben wir definitiv nicht gehabt. Und wir wollten auch versuchen, da möglichst gut rauszukommen aus der Sache. Das sind wir, glaube ich, auch. Aber insgesamt ist es immer gerade im Europacup mit Hin- und Rückspiel ein bisschen ein Abwägen. Ja, was willst du damit erzielen und wo willst du hinaus? Und das, mit etwas mehr Risiko, klar, vielleicht wäre dann mehr möglich gewesen. Vielleicht hätten wir es dann aber auch 5-0 verloren. Und keine Ahnung, wie dann das im Rückspiel auch, was das den Zuschauerzuspruch und dergleichen anbelangt, wie das dann abgelaufen wäre, wenn wir eine herbe Klatsche bekommen hätten. So gesehen, ja, ist es in Ordnung gewesen, dass man sich für die Variante entscheidet, die wir gestern dann auf den Platz gelegt haben.
Es wäre, finde ich, Mitte der ersten Halbzeit habe ich ein bisschen das Gefühl bekommen, die Mannschaft ist mehr im Spiel drinnen, es funktionieren, das Spiel, das sie machen wollen, das funktioniert auf einmal ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen mehr Sicherheit drinnen. Das hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass das Stadion, wie der Benny vorher gesagt hat, insgesamt etwas ruhiger geworden ist. Und in die Situation hinein stellst du halt auf Mason Greenwood keinen ab, der diesen Spieler abdeckt bei der einstudierten Eckenvariante 2-0 und damit, ja, wie der Benny gesagt hat, schon auch ein bisschen, wie viel Risiko gehen wir noch im Hinblick auf das Rückspiel.
Der Mut ist die eine Sache, die andere Sache ist, dass Sturm ja durchaus ab Mitte der ersten Halbzeit auch Bälle erobert hat in der Abwehrsituation, die Bälle aber meistens gleich wieder verloren hat. Wie sehr fehlt King Ota in so Situationen, dass man den Ball auch einmal sichtbar oder vernünftig verwertet nach einer Eroberung?
Ja, natürlich fehlt er. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter reden über Ota Kitaschwili, dass eigentlich das um und auf ist im Spielgestalten bei uns. Trotzdem haben wir auch da, auch mit ihm schon viele solche Auftritte in Europa gehabt. Und ich glaube, wenn du gegen solche Einzelspieler dann einmal wirklich unter Druck gerätst und die auch so ein bisschen in eine Spiellaune hineinkommen, das war zumindest so phasenweise schon auch bei denen zu sehen, dann hast du genau in diesen Momenten eben auch gesehen, dass wir uns nicht weiterhelfen können, als mit dem schnellen Ball dann eben irgendwie nach vor, ohne zu wissen, ob da tatsächlich ein Zielspieler noch von uns zugegen ist. Das hast du dann einige Male gesehen und ich glaube, aufgrund der Situation und aufgrund der individuellen Klasse ist das allerdings, hätte es, glaube ich, nicht so viel den Unterschied gemacht, ob jetzt der Kittisch wieder am Platz gestanden wäre oder nicht.
Da hätte es halt ein Weltmeister aus 2018 auf ihn gewartet, ne?
Wir haben trotz allem die Europa League Einnahmen sicher in dieser Saison. Wird Sturm noch und wenn, wo sollte Sturm noch im Kader investieren, bis die Transferzeit zu Ende ist?
Müssen wir noch investieren in Kader?
Das frage ich dich.
Finde, ja, ich finde, dass der Kader inzwischen sehr gut ausgewogen ist. Ich glaube, die geforderte Doppelbesetzung auf jeder Position ist eingetreten. Ich bin gespannt, was Luis Balbo bringen wird. Auf der linken Seite finde ich ja, dass Emran Soglu das vor allem in seinem Vergleich zum ersten Auftritt in Graz unglaublich viel besser macht. Bin wahnsinnig gespannt, wie sich Nelson Weipert mit ein paar mehr Trainingseinheiten und Wochen bei der Mannschaft insgesamt in das Gefüge einfügen wird. Und schließlich und endlich hoffe ich dann doch auch darauf, dass den Stürmern durch Erfolgserlebnisse in der Offensive dann endgültig der Knopf aufgeht, weil das muss ich schon sagen, Sidi Charter war gestern im Angriffsspiel wieder für mich mit einer unglaublich guten Leistung, rackert, rennt, versucht alles, versucht sich durch zwei Spieler, durch drei Spieler durchzuschlängeln, durchzuspielen, kriegt wahnsinnig viel mit, aber ich glaube, ihr habt das im Facebook-Posting jetzt selber geschrieben, wird halt einfach dann staubtrocken abmontiert und wenn, wie der Benni richtig sagt, die einzige Lösung ist, unter Druck den Ball nach vorne zu schlagen, dann ist Sidi Charter, glaube ich, für solche Spielaktionen einfach nicht der Zielspieler, aber Verstärkung in meinen Augen sind wir inzwischen sehr gut aufgestellt.
Ja, ich gehe da ziemlich d'accord. Ich finde, dass wir einen extrem sympathischen Kader haben in dieser Spielsaison. Ich glaube, dass sich nur dann etwas tun wird noch am Kader, wenn es entweder noch Abgänge gibt oder und dann auf der jeweiligen Position oder wenn es doch noch zumindest eine Runde weitergehen sollte.
Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, das Rückspiel bleibt ja trotzdem noch zu spielen in Liebenau. Wie realistisch ist es, dass in der Partie dann tatsächlich noch was drinnen ist, was in Richtung Weiterkommen geht?
Ich glaube, das ist dieses klassische Europacup-Schema. Machst du irgendwann einmal das 1-0, hast du eine realistische Chance noch, dann wird es, glaube ich, ein ganz anderes Spiel werden, aus dem Spiel heraus und aus dieser Situation dann heraus. Ja, eigentlich immer gleich bei so einer Ausgangssituation und so einer Ausgangslage. Die Chance ist definitiv eine da. Ich finde auch, dass wir absolut daran glauben sollten und glauben müssen. Also ein Tor war schon absolut drinnen, ja. Braucht man nicht reden. Klar hätte es ein bisschen mehr Glück gebraucht, ein bisschen mehr Genauigkeit gebraucht. Jetzt kennt man sich schon ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit. Das macht mir schon ein bisschen mehr Mut, dass auch wenn Fenerbahce natürlich ein bisschen zurückgesteckt hat und eben, wie ich vorhin schon gesagt, mehr kontrolliert hat. Aber da waren zumindest diese Halbchancen durchaus vorhanden. Und ja, mit dem gehen wir ins Rückspiel, hätte ich gesagt. Schauen, was geht. Und im Idealfall machen wir irgendwann einmal das 1-0 und dann ist es wieder eine offene Partie.
Das, was natürlich schon ein Faktor ist, dass der Faktor Stadion Hexenkessel Liebenau wird die türkische Mannschaft jetzt nicht so beeindrucken, wie es vielleicht andere Mannschaften beeindruckt. Aber ich glaube, dass es vor allem natürlich schon wie immer in Liebenau möglich sein wird, eine magische Europacup-Nacht zu erleben, wenn auch wir von den Rängen auf der Nord, aber im gesamten Stadion von Anfang an nicht nur da sind, sondern, wie der Benni richtig sagt, daran glauben, dass es möglich ist. Und ich glaube schon, dass das Liebenau da eine eigene Magie entwickeln kann, gemeinsam Spieler auf dem Rasen, Fans, alle miteinander, um etwas möglich zu machen, was gar nicht so unmöglich ist, weil es sind nur 2 Tore, denkt man letztes Jahr zurück, die nur 5 Tore, die wir hätten erzielen müssen, um in eine Verlängerung zu kommen, das wird sie, diese Situation haben wir heuer nicht. Und wenn du relativ rasch durch eine dieser Situationen das 1:0 erzielst, dann hast du im Stadion eine ganz andere Dynamik. Ja, träumen darf man immer im Europacup.
Sowieso. Ich hätte aber jetzt auch noch ein Thema abseits des Sportlichen. Die Frage geht vielleicht in erster Linie an Benny in seiner Funktion als Beirat, aber gern auch deine Meinung dazu, Josef. Unser geschätzter Präsident ist unlängst mit einer Fotografie aufgefallen, nämlich mit der FPÖ-Landeshauptfrau Stellvertreterin in Salzburg, Marlene Swatzek. Er hat ja ein beflocktes Sturmdress überreicht und sie hat dieses Foto breit samt Fanbekenntnis auf ihren Kanälen geteilt. Jaug beteuert jetzt im Nachhinein, dass das ein beruflicher Termin in seiner Funktion als Gravechef gewesen sei und das Dress von seinem Unternehmen ein bezahltes Geschenk. Trotzdem wird das Bild freilich mit Sturm assoziiert. Wie findest du oder ihr das, wenn sich Jaug bei einer noch dazu so umstrittenen Politikerin so anbiedert?
Ja, ich glaube, dass es gar nicht darum geht, wie wir das finden oder wie das jemand findet. Ich glaube, es kann sich jeder zu jeder Person eine eigene Meinung bilden. Unabhängig davon ist Christian Jaug halt nicht nur Sturmpräsident, sondern war halt einfach auch in einer anderen Funktion schon in diversen Ämtern zugegen und muss das auch einfach sein. Und auch wenn es dann im Laufe eines solchen Meetings, Termins, was auch immer, dann auch über Sturm geht oder ja, einfach das Thema umschweift, ist es dennoch so, dass man keinem Menschen irgendwie verbieten kann, Sturmfan zu sein, ja, auch wenn Personen durchaus kritisch zu sehen sind. Soweit ich weiß, und auch das ist etwas, was wir als Beirat hinterfragt haben, unmittelbar nachdem uns das zugespielt wurde, das Foto, und soweit ich weiß, oder uns das auch der Christian Jaug versichert hat, war es keine Übergabe, sondern es war von jemand anderem ein Geschenk an besagte Frau. Ich weiß auch, dass ihr Vater sehr großer Sturmfan ist und schon lange Mitglied ist. Ja, also es war weniger eine Übergabe als ein gemeinsames Ablichten dann letztendlich darunter. Und ja, natürlich könnte man mit Nachdruck und Vehemenz dann auch da fordern, dass das eben nicht online publiziert wird. Ob das die Rolle des Sturmpräsidenten und eines Bankiers auch dementsprechend widerspiegelt, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist von außen immer ein bisschen leichter zu beurteilen und darüber zu urteilen, als es dann tatsächlich in der Situation selbst ist. Und ich finde, wenn man weiß und dieses Message auch nach außen trägt, dass es eben nicht vom Sturm finanziert wurde, dass es nicht offiziell übergeben wurde, ja, dann hat sich für mich diese Diskussion dann schon recht bald und dann ist es auch schon wieder Schnee von gestern.
Ich finde es grundsätzlich, auch wenn das einige jetzt nicht glauben wollen, dass ich das sage, immer ein bisschen schwierig, wenn sich die Politik am Sturm anbietet. Vor allem, nachdem es ja auch dann, wie wir wissen, wie die Grazer Stadtpolitik ist, vor allem in meiner politischen, mir nahestehenden Fraktion, auch die steirische Landespolitik war diesbezüglich lang, sage ich jetzt mal, schwierig zu bespielen mit einem alten Landeshauptmann, der sich zwar in einer Doppelkonferenz mit Christian Grazer alle Termine in den Bürokalender einträgt, wenn Sturm spielt, aber dann auch mit Fanutensilien von anderen Mannschaften abgelichtet wird, weil man ist ja Landeshauptmann aller Steirer. Aber grundsätzlich, was ich schon sehr, sehr ein bisschen zum Schmunzeln finde, ist einfach, wenn du in einem anderen Bundesland als Landeshauptfrau, Stellvertreterin Sturmtrikot anhast. Und das finde ich dann schon ganz okay. Sturm ist ein Verein für alle. Und ja, das ist natürlich wie gesagt, dieses Anfiedern am Sturm, ja, ist natürlich in der Öffentlichkeit schwierig, aber ist, man kann es natürlich auch so betrachten. Sturm hat inzwischen so eine Reichweite und so eine Schlagkraft und so eine Präsenz, dass man es als Landeshauptstellvertreterin notwendig hat, mit dieser Präsenz mitzufahren.
Kurz bleibe ich jetzt noch am Christian Jauch drauf. Die Frage ist nämlich, ob ihm da vielleicht auch ein bisschen die Sensibilität fehlt. Er hat ja im Vorfeld des Fenerbahce-Spiels in Zeitungen und Fernsehen wiederholt davon geschwärmt, wie beeindruckend seine Begegnung mit dem türkischen Präsidenten, einem ausgewiesenen Autokraten, beim letzten Aufenthalt in Istanbul nicht gewesen sei. Muss man da nicht ein bisschen aufpassen, manchmal, was er tut und was er sagt?
Also soweit ich das einschätzen kann, wird er das selbst am besten wissen. Und er macht das schon viele Jahre in diesem Amt sehr erfolgreich. Er macht das sehr viele Jahre auch sehr sympathisch in den meisten Punkten. Ja, dass es dann immer wieder auch Aussagen oder Themen gibt, wo man durchaus auch kritischer hinschauen kann. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so. Und ja, natürlich muss er auch schauen, dass er gerade in der Position, die er innehat, auch hier und da auch auf Dinge achtet und schaut, dass er ihm einfach bewusst ist, in welcher Funktion er gerade das sagt und das von sich gibt. Aber ich glaube, das tut er letztendlich auch. Und ist zumindest nie so, dass er sich gar keine Gedanken macht. Und wenn ihm trotzdem auch mal was rausrutscht, finde jetzt das große Thema ist es dann für mich persönlich jetzt zumindest trotzdem nicht. Für mich steht das, was er rund um diesen Verein aufgebaut hat, weit drüber. Und ja, so sehe ich das.
Er ist in seiner Funktion als Sturmpräsident ein irrsinnig emotionaler Mensch, der die Farben schwarz und weiß lebt, wie nur ganz wenige, der Unglaubliches geleistet hat und leistet für den Verein. Und eins muss man schon sagen, ohne Christian Jauch kein Stadionschinke.
Das ist natürlich richtig. Kommen wir zum Schluss nochmal zum Sport auf dem Rasen. Nach den Harz ging es zu Wattens, wo man schon einen ersten Vorgeschmack aufs harte Ligabrot bekommen hat. Nach Fenerbahce geht es jetzt zu Hartberg. Wird das eine ähnlich unangenehme Partie?
Naja, nachdem es ja jetzt ein bisschen abkühlen soll, ist zumindest einmal die Hitzeschlacht nicht mehr ganz so heftig. Habe ich gehört, ich weiß es nicht. Wir sitzen da am Bosporus und es ist kühler als in Graz, glaube ich. Aber Auswärtsspiele in Hartberg, Auswärtsspiele in Wattens sind grundsätzlich unangenehme Spiele. Ich glaube, dort tritt keiner gerne an. Aber, und eines greife ich auf, was der Benni vorher gesagt hat, wir haben eine unglaublich sympathische Mannschaft, wir haben eine finde ich, interessante Mannschaft. Und wenn die Lehren aus dem gestrigen Spiel richtig gezogen sind, dass es kein Wundenlecken in dem Sinn braucht, sondern wir einfach unseren Weg, unsere Spielidee weiterverfolgen, dann wird Hartberg kein Stolperstein, sondern, glaube ich, der erste Bundesliga-Dreier der ganz jungen Saison.
Ja, ich freue mich ehrlich gesagt schon sehr auf die Partie in Hartberg. Ich glaube, dass wir dort auf eine Mannschaft treffen, die noch nicht so weit ist, wie sie gerne wäre oder auch vermutlich auch erst im Laufe der Saison sein wird, die sich jetzt unter Matoschop dann auch wieder erst neu finden muss. Ich glaube, dass die das defensiv schon sehr gut machen, zumindest von dem, was ich aus dem ersten Spiel in Salzburg von ihnen mitbekommen habe. Und genau darauf freue ich mich, weil ich dann wieder weiß, das wird genau wieder ein ganz anderes Spiel als das gestrige in Istanbul. Es wird nämlich ein Spiel sein, wo wir sehr viel Ballbesitz haben, wo wir Chancen kreieren können, hoffentlich auch sehr viele. Und von dem her, ja, erwarte ich mir von unserer Mannschaft ein attraktives Spiel und genau das eigentlich, was wir bislang seit Trainingsstart in dieser Saison gezeigt haben, nämlich eine Weiterentwicklung zu dem, worauf wir schon im Frühjahr aufbauen konnten. Wir sind extrem schwer zu biegen. Uns macht man, auch wenn es gestern so zeitweise mal nicht den Anschein gemacht hat, aber uns macht man tatsächlich sehr schwer Tore. wir tun uns zwar gerade in der vordersten Linie auch selbst noch ein bisschen schwerer, aber insgesamt finde ich, sind wir da auf einem sehr guten Weg und von dem her bin ich sehr zuversichtlich, was Hartberg anbelangt.
Wir nehmen eure sportlichen Worte mit und hoffen, dass ihr recht habt. Zum Schluss, ihr hängt ja noch ein bisschen an in der Türkei. Was habt ihr noch vor, bevor es zurück nach Graz geht?
Also heute steht, wir sitzen ja in Karakoy im asiatischen Teil noch. Heute steht wieder der Besuch des europäischen Teils Istanbul an mit den, sage ich jetzt mal, klassischen Touristenzielen, Taksimplatz, Galataturm, Blaue Moschee, Hagia Sophia, die Zisterne, auch den Bosporus überfahren, überqueren, wie auch immer. Und das war ja das vielleicht noch ein Addendum zum gestrigen Tag. Für mich als Geografielehrer war das ja schon sehr lustig. Wir sind aus Europa nach Asien geflogen, um mit der Metro in Asien herumzufahren, um mit dem Uber nach Europa zu fahren, um dort mit dem Bus nach Asien zu fahren. Und dann wäre eigentlich der Plan gewesen, mit dem Bus wieder nach Europa zu fahren, um dann vielleicht mit dem Boot nach Asien zu fahren. Aber die örtliche Polizei hat uns dann dankenswerterweise nach dem Abfahren der Busse, großes Dankeschön noch einmal an Sturm für diese Möglichkeit, hat uns dann nach dem Abfahren der Busse vor Ort entlassen. Und das war dann für uns ganz angenehm, weil statt 40 Minuten Busfahrt plus 20, 30 Minuten Retour, sind wir dann knappe 20 Minuten zu Fuß in unser Hotel gegangen. Also Touristentag, und worauf ich mich besonders freue, das ist, wer mich kennt, wird sich darüber nicht wundern, natürlich die örtliche Kulinarik wird so intensiv wie möglich ausgetestet.
Ja, vor allem darauf freue ich mich auch schon, dass es nicht zuletzt auch der Grund, wieso ich den Josef als Reisepartner mit auserkoren.
Alles klar, ich wünsche euch viel Vergnügen dabei und danke für eure Zeit.
Vielen Dank auch und auf die Schwarzen.
Auf die Schwarzen.
Ja, Jürgen, der Benni und der Josef waren schon recht kritisch mit ihrer Betrachtung der Partie. Nicht mutig genug war da zu hören, ein Spiel nach Schema F von Sturm auswärts in Europa. Schließt du dich dem an und siehst du es auch so kritisch im Rückblick?
Ich habe dann nachher viel darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass der Benni nicht Unrecht hat mit den Auswärtsperformances von Sturm, weil das ist schon immer ein bisschen so blutleer, wenn wir irgendwo hinkommen, wo man nicht der eindeutige Favorit sind. Und ich finde, er hat nicht Unrecht und ich glaube auch, dass man da ein bisschen mehr riskieren könnte und müsste als SK Sturm in Europa, vor allem angesichts der Tatsache, dass man ja eh in der Europa League Gruppenphase, Ligaphase eh schon fix ist. Also kann er mit der Ansprache von Fabio Ingolic, die aus der Kabine heute von Sturm veröffentlicht wurde, mit dem, dass man da eigentlich nur eine Ausgangslage für Liebenau hat, die bei gutem Spielverlauf gefährlich werden kann für die Türken. Und so grundsätzlich ein sehr positives, zufriedenes Feedback, wie wenig man zugelassen hat und so weiter, hinstellt. Das Gleiche ist im ORF gestern passiert mit Roman Melich, der ja quasi mit dem Loben gar nicht fertig wurde, wie ordentlich sich Sturm da verkauft hat, und die anderen sahen eben so viel besser und so viel technisch stärker und haben so viel mehr Geld, dass man das ja quasi so hinnehmen muss, dass das so ist. Ich kann mit dem Zugang nicht sehr viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen, und das hat mir dann im Laufe des Spiels gestern auch ein bisschen angezipft dann mit der Zeit, wo immer wiederholt wurde, dass man sich eh so gut verkauft. Wenn man überhaupt gar keine Chance hat, auch nur in die Nähe dieses Spiels, dieses Sieges gegen diese Mannschaft zu kommen oder auch überhaupt nur mit ganz viel Glück in die Nähe von einem Tor kommt, außer ganz zum Schluss, wo Fenerbahce wirklich ein bisschen schleifen hat lassen, finde ich nett, dass man ein Spiel so darstellen darf, auch wenn der Gegner überlegen ist und auch wenn man nicht der Favorit ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin da beim Benni.
Also ich schließe mir in jedem Fall dem an, was deine Meinung zur Betrachtung im ORF betrifft. Das war wirklich schon ein bisschen too much. Was man schon auch sagen muss, es waren halt bei Sturm schon einige Spieler auch am Platz, die, ich meine, diese Atmosphäre hat kaum oder überhaupt niemand gekannt natürlich, weil gerade bei Fenerbahce wird es traditionell sehr laut und das ist was Spezielles und das kann man einfach nicht ignorieren. Aber es waren schon einige Spieler auch dabei, die jetzt dann noch nicht so viel Europacup-Erfahrung hatten, und das zieht sich halt bei Sturm auch ein bisschen durch. Also die Mannschaften verändern sich ja immer von Saison zu Saison, nicht gerade in geringem Umfang. Und da brauchst du halt dann umso mehr diese Ankerspieler, wie eben Otto Kitteschwili, jetzt nicht nur aufgrund seiner technischen Fähigkeiten und seines Spielverständnisses, sondern eben auch aufgrund seiner Routine, das Spiel vielleicht dann oder auch die Kollegen ein bisschen besser einzustimmen oder ja, ein bisschen besser vorzubereiten und ein bisschen abzuholen, um da sich vielleicht dann doch mehr zuzutrauen. Ich sehe es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich habe schon den Eindruck gehabt, also wenn man die erste Halbzeit betrachtet, hat man schon den Eindruck gehabt, der Gegner hätte schon noch ein bisschen mehr gekonnt. Sie haben es dann eher ein bisschen schleifen lassen, kommt man vor, in der ersten Hälfte. Was ein bisschen bitter ist, und das ist schon, muss sich Sturm schon ein bisschen vorwerfen lassen und sich auch ganz sicher ärgern drüber, glaube ich, ist, dass man eben die Räume, die man in der zweiten Halbzeit bekommen hat, nicht nützen hat können. Und da hat man dann schon gemerkt, das ist eh auch besprochen worden, dass Fener vielleicht noch ein bisschen weg ist von der physischen Topform. Die fangen ja eh erst über Ende nächster Woche, fangen sie dann, also nach dem Rückspiel, fangen sie mit der Liga an. Also die sind eher noch weiter hinten, was jetzt die Vorbereitung betrifft im Vergleich zu Sturm. Und auch durch die Wechsel, die man da gebracht hat, waren Möglichkeiten da. Und das musst halt dann, da musst halt dann zumindest ein Tor machen und dann bist schon wieder näher dran an einem guten Ergebnis. So ist es natürlich nicht aussichtslos, wie eh Benny und Josef gesagt haben, im Hinblick auf das Rückspiel. Aber ja, macht Fener ein Tor in Liebenau, dann ist endgültig der Deckel drauf. Also man muss da schon wohl in der ersten Halbzeit irgendwie in Führung gehen, um da noch was rumzureißen. Insgesamt habe ich das Spiel jetzt als Bonusspiel betrachtet, weil eben diese Europa League-Gruppen-Liga-Phase fix war und das eben das große Ziel war, das man erreichen möchte. Es ist schade, es war sicher mehr möglich, aber es ist jetzt nicht was, ein Spiel, über das ich mich sehr aufregen kann, weil es ich tatsächlich als Zusatzaufgabe gesehen habe, aus der man leider nicht das Optimum hat rausholen können.
Aber gerade darum geht's ja. Es ist ein Bonusspiel auch für Sturm. Und gerade da könnte man versuchen, mutiger zu sein. Es geht mir hauptsächlich um den Mut und den Willen zur Offensive in dem Fall, weil das ist schon was mir bei Fabio Ingolic auffällt. Es geht ihm schon immer besonders gut, wenn man nichts zugelassen hat. Also es ist schon immer sein Hauptcredo, dieses Arbeiten, dieses im Kollektiv nichts zulassen und hinten das ganze Ding einmal im Griff zu haben. Das ist schön, das haben wir jetzt ein halbes Jahr gesehen, letzte Saison, und wir haben uns zum Vizemeistertitel remisiert, aber es wäre halt auch, wie in Irtning besprochen und vielfach rundherum besprochen, sinnvoll und wichtig, die offensiven Akzente zu forcieren und da mehr Mut und mehr Gestaltungswille zu zeigen. Und das war jetzt in dem Spiel noch nicht zu sehen. Ich verstehe alle Punkte, dass das schwer ist. Atmosphäre, junge Spieler mit Weinhandel und Hödel, die überhaupt noch nie in so einem Stadion waren, außer vielleicht als Zuschauer mal. Das ist schon ein Punkt und das ist sicher auch mit der Grund, warum man Balleroberungen und den Ball in Folge meistens gleich wieder hergeschenkt hat, ist sicher auch dieser Nervosität geschuldet. Nicht, dass man es einfach nicht kann. Und lasse ich alles gelten, aber trotzdem sehe ich es wie der Benny und ich vermisse in diesem Ingolic-Fußball in so Fällen manchmal ein bisschen den Mut und eine zu schnelle Zufriedenheit mit defensiv gut gewesen zu sein. Das ist jetzt gut, aber das wird nicht gut bleiben.
Ja, gebe ich dir recht. Da muss halt dann nur der Maßstab, müssen da die Spiele in der Bundesliga sein. Also da, gerade da erwartet man sich, glaube ich, da den nächsten Schritt. Denn gegen Fenerbahce sofort zu erwarten, wünscht man sich natürlich. Gleichzeitig will man sich da nicht, 5-0 aus dem Stadion schießen lassen. Von dem her hat man es jetzt in diesem Spiel nicht hinbekommen, was jetzt generell den nächsten Schritt in der Offensive betrifft. Da bin ich schon sehr gespannt, was die nächsten Spiele in der Liga zeigen, weil auch da hat man sich ja oft genug sehr schwer getan in der bisherigen Zeit unter Fabio Ingolic. Und zumindest der Auftritt in Wattens lässt mich da, auch wenn das Ergebnis da jetzt nicht ideal war mit dem 1-1 schon, hoffen, dass man da einen nächsten Schritt hat vielleicht gehen können, weil, wie wir gerade vorher besprochen haben, Chancen hat man da ja tatsächlich genug herausgearbeitet.
Man muss jetzt aber, wenn man jetzt auf der kritischen, wenn ich den Advocatus Diaboli weiterspielen darf,
gerne.
Man hat da schon gegen das vermeintlich schwächste Team der Liga gespielt, mit dem größten Aderlass im Sommer und dem unfertigsten Kader. Also das muss man schon auch dazu sagen. Man hat da wahrscheinlich das leichteste Los zu Beginn gehabt. Wenn man da nicht feldüberlegen ist und da nicht Chancen plus hat, dann wäre es eh bitter. Aber ja, natürlich ist der Maßstab die Liga und ein bisschen auch die Europa League Performance, in der wir wahrscheinlich landen werden, weil es ist natürlich schon auch so, dass man jetzt viele Jahre in Folge in so Ligaphasen oder Gruppenphasen unterwegs war und die Ausbeute mäßig war, trotz allem, und der Weiterentwicklungseffekt auf internationaler Ebene auch auf sich warten ließ und man da vielleicht schon auch anstreben müsste oder in die Richtung schauen müsste, dass man 1, 2, 3 Punkte mehr schafft gegen, wenn man jetzt eine einigermaßen vernünftige Auslosung in einer Europa League Liga hinkriegt, dass man da auswärts gegen vermeintlich auf Augenhöhe befindliche Liga-Teams ein bisschen besser ausschaut, als man es bis jetzt getan hat. Das muss schon auch ein Ziel sein, meiner Meinung nach.
Unbedingt. Ich glaube, das Ding ist ein bisschen auch, dass die vorderste Reihe bei Sturm kadertechnisch noch nicht fertig ist und noch nicht zu Ende gedacht ist. Weil
wann ist sie fertig?
Wir haben gerade vorher davon gesprochen, dass man Spieler loswerden möchte. Das ist bis jetzt nicht passiert. Ich habe den Eindruck gehabt, bei Maurice Malone hat es vor 1, 2 Wochen schon geheißen, der ist jetzt bald weg. Er ist noch immer da, auch wenn er jetzt nicht mehr in den diversen UEFA-Kadern war. Und 1, 2 andere will man ja auch noch loswerden. Dann ist immer noch die Frage, macht man Jalen Mitchell auch noch in dieser Transferzeit zu Geld oder nicht? Ist ja offenbar auch eine Überlegung, die noch vorherrscht. Und wenn das passiert, dann passiert vielleicht auch zugangsseitig noch was, und deswegen denke ich mir jetzt gerade, naja, vielleicht ist man tatsächlich auch in der vordersten Reihe noch nicht dort, wo man kadertechnisch sein möchte.
Kann sein, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass man mit einem Einsersturm, Viper und Jatta kalkuliert, oder? Wenn man jetzt sagt, Modace gibt man noch ab, die zwei sind dann da und sind nach den bisherigen Einsatzzeiten und nach den bisherigen Gewichtungen des Trainerteams offenbar die zwei, die dann übrig bleiben würden, wenn der Vodacic geht. Beganovic, der Erste, den man für Jatta eintauscht oder rotiert. Oder siehst du das anders?
Oder Kayombo. Ja,
Kayombo, ja, ist wieder vom Typ her wieder anders, oder? Der kommt da wieder mehr über die Seite, aber Beganovic auch. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob man da so weit denkt, dass man da überhaupt. Überlegt man sich, glaubst du, wenn man jetzt diese Leute los wird, dass man noch wen holt? Oder ist dann das, was da ist, das, mit dem man spielt?
Kann schon sein. Ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich noch Vlodacic und Malone abgibt, gibt es ja möglicherweise noch Spielraum. Wobei man sagen muss, da kommt ein Name wieder ins Spiel, den wir ja in den letzten Monaten schmerzlich vermisst haben, nämlich Leon Grgic. Der steht ja auch am Weg zurück in den Kader und hat diese Tage, ich glaube auch in der Krone war es, gesagt, dass er gerne so im Oktober idealerweise zum Derby zurück sein möchte. Ja,
das Spiel, bei dem er sich verletzt hat letzte Saison.
Genau, dann würde sich der Kreis schließen, hoffentlich dann im Positiven für ihn. Ja, ist die Frage, was man jetzt dann noch machen möchte. Dann hätte man natürlich theoretisch Spielraum, auch da noch weiter was zu tun. Grundsätzlich, glaube ich, wäre es wichtig, und das erhofft man sich, glaube ich, dass Nelson Viper der Stürmer ist, der dann halt auch die Knöpfe macht vorn. Das Problem bei ihm war ein bisschen, dass er offenbar mit einer Adduktoren- oder Schambeingeschichte zu Sturm gekommen ist, die er schon mitgebracht hat aus Mainz. Und dann, wie es Fabio Ingolic gesagt hat, natürlich sich sofort hat groß zeigen wollen bei Sturm und da es ein bisschen übertrieben hat. Und jetzt hat man ein bisschen bremsen müssen, deswegen war er jetzt da in Wartens kein Thema. Ist jetzt zumindest wieder eingewechselt worden. Also da muss man auch ein bisschen behutsam umgehen mit ihm, was natürlich nicht ideal ist. Wobei man schon gesehen hat, auch in dem Spiel jetzt in Istanbul, finde ich, dass er technisch schon sehr beschlagen ist für seine Statur. Also es wäre halt das Wichtigste, und das wird halt auch die anderen Stürmer, besonders auch Sidi Chatta, aufwerten, wenn halt Viper der wäre, der dann vorne zuschlägt.
Ja, also das Spiel in Istanbul war jetzt der erste Auftritt von ihm, wo man auch sehen konnte, dass er das bringt, was wir bringen könnte, das wir brauchen. Das sehe ich ja so. Blöd halt, wenn man einen Leihspieler hat, der kaputt kommt, ist schon wieder mal eine bittere Geschichte, weil gerade so ein Spieler müsste im Prinzip ready to go sein, sobald er den Rasen das erste Mal betritt. Und wenn du jetzt den wieder ein paar Wochen oder Monate nur halb zur Verfügung hast, weil er halber derjenige ist, dann ist das ganze Ding wieder ein bisschen für die Wurscht. Aber ja, schauen wir mal. Hoffen wir, es ist nicht so dramatisch und er kann jetzt regelmäßig dann Spielzeit sammeln. Ich
Ja.
glaube, das wird wichtig sein, dass er in die Mannschaft findet und da die Minuten hat, die er braucht, um ausreichend Gefahr zu erzeugen und seine Tore zu machen.
Unbedingt, unbedingt. Hoffentlich bleibt er fit oder wird ganz fit. Sehr positiv aufgefallen ist uns wieder einmal in diesem Spiel Emran Çoğlu. Unglaublich ruhig am Ball. Er macht eigentlich praktisch nie an Blödsinn, wenn er am Ball ist oder in Ballnähe ist, finde ich. Das hat man auch gerade in diesem Spiel gegen den Gegner gesehen, wo ja individuell auf der anderen Seite sehr viel Qualität unterwegs war. Seine Trendwende bei Sturm ist schon wirklich ziemlich erstaunlich, oder?
Ja, ich habe es eh, glaube ich, geschrieben, auch von Abgangskandidat zu Beginn der Transferzeit zu Leistungsträger links hinten ist schon ein sehr, sehr großer Schritt, den, glaube ich, niemand erwartet hat. Ich schätze mal, auch das Trainerteam nicht. Aber er hat die Chance, die er hatte zu Beginn, wirklich genutzt und er ist wahnsinnig cool, auch gegen die wirklich versierten Angreifer von Fenerbahce hat er manche Situationen wirklich abgebrüht gelöst. Er hat teilweise auch zu Unrecht zurückgepfiffen, wirklich gut die Bälle erobert, ist da im Zweikampf extrem nah dran gewesen und hat wirklich viele Bälle gekriegt und war einer der wenigen, der ein bisschen also ein strukturiertes Aufbauspiel versucht hat, zumindest, der die Bälle versucht hat anzubringen und nicht einfach vorzuhauen, wie es viele andere nach Ballgewinnen gemacht haben. Also das war für mich der beste Sturmspieler gestern am Feld.
Ja,
Wenn
schließe
man
ich
jetzt
mich.
einmal den Goalie in der zweiten Halbzeit wegnimmt, weil der hat dann schon nur zwei, drei Türen für Fenerbahce nicht zugelassen, die vielleicht sonst passiert wären.
Ja, definitiv gut, dass du ihn ansprichst. Daniel Kudjakov, ja, zeigt auch nicht zum ersten Mal schon in dieser noch jungen Saison, dass er nicht nur endlich fit, sondern auch richtig, richtig gut in Form ist und das hoffentlich auch bleibt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, du hast das mit Benny und Josef ja eh besprochen. Was sagt dir jetzt dein Gefühl im Hinblick auf das Rückspiel? Ist da noch irgendwas drin in Liebenau?
Ja, wenn wir ein schnelles Tor machen, ist jedenfalls was drin, weil dann beginnt jede Mannschaft zum Schwitzen. Das ist ganz normal. Ob ich wirklich dran glaube, dass diese Gegner mit dieser Performance wie im Heimspiel ein baldiges Tor für Sturm zulassen, wenn nicht ein großes Glück passiert, weiß ich nicht. Es müsste halt wieder so ein Standard oder ein Mitchell-Wurf oder irgendwas sein, der da zufällig irgendwie so hinhoppelt, dass man ihn verwerten kann. Aus dem Spiel heraus überrennen werden wir es nicht, die ersten 20 Minuten. Das werden wir nicht hinkriegen, dass wir auf ein schnelles Tor spielen. Das muss schon irgendwie ein großes Quäntchen Glück, wie der aktuelle Hartberg-Trainer früher immer so gern gesagt hat, als Sturmtrainer, her, damit das gelingt.
Ja, und leider haben die halt hinten mit Ake und vor allem Skriniar zwei Leute, die gerade auch so Mitchell-Einwürfe auch gern wegwuchten mit dem Kopf oder so.
Ja, und vor allem der slowakische Nationalverteidiger, den du gerade angesprochen hast, diese ganze Sache auch auf Mentalitätsmonsterart abfeiert jedes Mal, wenn er wieder was komplett
Hat man
humorlos
gesehen.
bereinigt hat. Also das war schon
Der
eine bärenstarke Leistung von dem
war
am
drin.
Mittwoch.
Und Talisca hat auch gezeigt, dass er kein ganz schlechter ist vorm Tor, muss
Auch
man sagen.
die Skandalnudel aus England
Ja.
ist jetzt bei aller Abneigung, die man aufgrund seiner Vita ihm entgegenbringen darf und kann, jetzt nicht der schlechteste Kicker, wie man
Das
an seinem
stimmt.
Abschluss zum 2:0 gesehen hat.
Muss man so sagen.
Wollen wir noch den Boulevard nacheifern und den Pausentrikottausch von Jalen Mitchell mit Talisca besprechen?
Ja, wenn du möchtest, gerne. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wie es teilweise gemacht worden ist, auch in der Fernsehübertragung. Ich
Sehe ich
glaube,
auch
sowas
so.
kommt öfter vor, als wir glauben. In dem Fall war halt die Kamera drauf. Okay.
Michi Gregoritsch ist auch mal erwischt worden bei so einer Aktion zur Pause.
Okay.
Da war er, glaube ich, recht frisch in der deutschen Bundesliga, habe ich vergessen, bei irgendeinem Bayern-Spieler, glaube ich. Hat sich, glaube ich, auch für irgendwen dieses Trikot geschnappt.
Soll so sein, was auch immer Jalen Mitchell mit dem getauschten Trikot machen wird. Wer rund um diese Partie auch von sich reden gemacht hat, war der Sturmpräsident. Zum einen mit dem aus dem Nichts auftauchenden Selfie mit der blauen Witze aus Salzburg und dann auch noch mit seiner medialen Schwärmerei für den Autokraten Erdogan. Eine, ja, zumindest in beiden Fällen äußerst ungeschickte öffentliche Darstellung des schwarzen Familienoberhaupts, oder?
Ja, ich oder wir finden schon, die Interviewpartner für die heutige Sendung fanden nicht so sehr. Das ist halt die Frage, inwieweit da die Beirats- und Edelfan-Raison sie dazu gebracht hat, nicht zu kritisch zu sein. Aus meiner Sicht ist der erste Fall mit der Frau Swacek insofern unglücklich, auch wenn er das als beruflichen Termin darstellt, den er als Banker oder Bankchef oder Versicherungschef machen muss, mit einer zuständigen Politikerin eines Bundeslandes. Das sei so und das soll auch so sein. Und natürlich soll er diese Termine in seiner beruflichen Funktion wahrnehmen dürfen, ohne kritisiert zu werden. Aber er muss ja nicht das Sturmdress als Geschenk mitbringen und das dann noch dazu zulassen, dass man ihn gemeinsam mit ihr dazu fotografiert. Weil wenn er in der Funktion seiner Kapitalgruppe oder was auch immer dort ist, dann soll er mit der Schellhammerfahne oder mit dem Grabekaperl ein Foto machen, aber nicht mit dem Sturmdress, weil dann ist er in einem Funktionswechsel drin, wo er sich ja anhören muss, dass das viele Leute, die dieser Politikerin kritisch gegenüberstehen, vielleicht nicht so gut finden. Also ich hätte es anders gemacht.
Ja, kann man mit Bedenken vielleicht fürs nächste Mal, wenn man in so eine Situation kommt. Das war jetzt natürlich was Einmaliges. Was nichts Einmaliges war, war die Schwärmerei von Christian Jauch. Man muss es eigentlich so benennen, über sein Treffen mit Erdogan beim letzten Duell mit Fenerbahce, wo er wirklich jeden Medium, inklusive dem ORF im Interview gestern, erzählt hat, wie besonders das war, dass er da zum Gespräch gebeten wurde und deswegen die gesamte zweite Spielhälfte versäumt hat. Was veranlasst ihn, diese Anekdote hundertfach zum Besten zu geben?
Ja, da fallen mir jetzt auch keine Verteidigungsargumente mehr ein, weil ich weiß nicht, aus welchem Grund man einen wirklich ungustiösen Politiker, der ganz offensichtlich oder erwiesenermaßen sehr viel Dreck am Stecken hat und sehr diktatorisch und autokratisch ein Land knechtet, seit einem Jahrzehnt mittlerweile eigentlich, oder fast einem Jahrzehnt, oder vielleicht schon mehr als einem Jahrzehnt, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wann seine Übernahme war. Da weiß ich nicht genau, das muss irgendeine Art von Geltungsbedürfnis sein, dass man von diesem Menschen zum Gespräch gebeten wird, als Sturmpräsident oder was auch immer, aber ich kann man nicht irgendein Argument jetzt zurechtbiegen, dass man diesen Menschen da mit so viel Lob bedenken muss, vor allem eben nicht als einmaliger Ausrutscher, wo er halt erzählt, er hat mit ihm damals lang geredet und deswegen die Halbzeit versäumt, sondern bei jedem einzelnen Interview, das er gegeben hat in Istanbul und rund um dieses Spiel, hat er genau dieselbe Geschichte wiederholt. Also es war ihm offenbar ein Anliegen. Und da fällt mir dann das Verständnis komplett dafür.
Ja, fast so wie der FIFA-Präsident, der sich in der Sonne des US-Präsidenten gebadet hat in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt hebt er nicht mehr ab, wenn er anruft.
So schnell geht das. Ich glaube auch, dass der Erdogan nicht abheben wird, wenn der Jauch anruft.
Glaubst du wirklich?
Ich glaube nicht. Ne? So wie die Infantino.
Das hast du jetzt gesagt. Gut, irgendwann, ich glaube, ja, spätestens nach dem Rückspiel gegen Fenerbahce wird sie das auch erledigt haben, hoffentlich, und bis dorthin erzählt das vielleicht auch nicht nur 17. oder 18. Mal, diese Geschichte.
Ich hoffe nicht.
Gut, dann machen wir jetzt weiter mit einem sehr beliebten Programmpunkt in dieser Folge. Nämlich mit dem Black FM Nachrichtenüberblick inklusive hervorragendem Jingle von unserem Head of Sound Michael Pelitz. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und wir schließen, Jürgen, gleich zu Beginn mit dem Spiel in Istanbul an. Nämlich, da war es ja auffällig, wenn man das aufmerksam verfolgt hat, am Sturmtrikot war auf der Brust groß keine Werbung drauf. Warum?
Genau, wir waren All Black, vorne zumindest, weil der grundsätzliche Grund, dass Buntigammer nicht draufsteht, ist ja immer derselbe, Alkoholwerbung nicht erlaubt. Aber in der letzten Saison hat man eben das mit unterschiedlichen, von SOS Kinderdorf bis zu Violence Against Women, versucht zu umgehen und was anderes drauf zu tun, was man für sinnvoll erachtet hat. Und das haben wir auch sehr begrüßt. Dieses Mal haben wir gefragt, warum das nicht passiert ist und haben von Stefan Haller die Antwort bekommen, dass das zuerst eine langwierige Diskussion mit den Türken war, welche Farben und welches Dress man verwendet. Das heißt, man musste warten, welches Set zum Einsatz kommt. Und irgendwie ist es halt dann so passiert, dass man diese Frist für die Nennung bei der UEFA verpasst hat und konnte dann kein Ersatztrikot mit Ersatzschriftzug mehr einreichen und dann blieb ihnen nichts anderes übrig, als leer zu spielen, wie es eben am Mittwoch passiert ist. Schade insofern, wie auch von Stefan Haller uns ging wir festgehalten, weil gerade gegen einen Spieler wie Mason Greenwood wäre Violence Against Women oder Stop Violence Against Women eine sehr sinnvolle Botschaft gewesen, die man zumindest einem der gegenüberischen Mitspieler mitgeben hätte können. Schade drum, aber ging sich offenbar irgendwie nicht aus.
Sehr schade. Und wer nicht informiert ist, googelt einmal Mason Greenwood. Da geht es um schwere Vorwürfe wegen versuchter Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung gegen seine ehemalige Partnerin. Auch Daniel Wamuth als Kommentator im ORF hat das vor Beginn der zweiten Halbzeit zum Glück erwähnt, die Geschichte dieses jungen Mannes. Gut, ein weiterer Punkt betrifft in dem Fall, ja, eigentlich geht es um Genesungswünsche an Ota Kitteschwili, denn das Wadl plagt ihn schon seit längerem jetzt und so sehr, dass er jetzt nicht einmal mehr mit nach Istanbul geflogen ist.
Ja, die Wade des Otas macht uns oder mir zumindest zunehmend Sorgen, weil es hieß ja zuerst im Trainingslager in Irtning, er hat die ersten ein, zwei Tage noch Slow Motion gemacht und hat aus Sicherheitsgründen nicht voll mittrainiert und das hat sie dann so durchgezogen zu den ersten Pflichtspielen, bis sie einen Einsatz zu Hause gegen die Hearts, dann schon nichts mehr beim Auswärtsspiel, dann Schonung in der Liga hieß es, dann gar nicht mitgeflogen nach Istanbul. Ist irgendwie so, dass man jetzt ganz offensichtlich doch ein gröberes Problem noch mit diesem Muskel dort oder was auch immer dort beleidigt ist, hat, weil man würde nicht freiwillig so ausführlich auf diesen Spieler verzichten. Ich verstehe, was Fabio Ingolic gestern erwähnt hat im Pauseninterview oder nach dem Spiel, weiß ich nicht mehr genau, oder vor dem Spiel, keine Ahnung, dass man sehr vorsichtig sein will, damit er nicht wieder irgendwie eine längere Verletzung aufreißt. Verstehe ich eh, weil man wird ihn brauchen in dieser Saison. Aber offenbar, und das war ja schon ein Thema in der letzten Saison, da war er ja beim Spezialisten in München wegen der Wade, offenbar kriegt man es nicht in den Griff. Und es ist schon langsam ein bisschen besorgniserregend.
Ja, das ist wirklich bitter und wir hoffen natürlich, dass er bald die Kurve bekommt. Der Otta, es hat glaube ich nach dem Spiel zumindest einmal geheißen von Fabio Ingolic, dass er sich natürlich weiter in der Reha befindet und dementsprechend plant man auch nicht für das Rückspiel mit ihm, ist ja eh nicht so viel Zeit. Von dem her wird es noch die eine oder andere Woche dauern, bis man Ota Kitteschwili auch wieder spielend in Liebenau und in den diversen anderen Stadien sehen wird. Apropos Europacup, da gibt es etwaige Spielverschiebungen wegen des Europacups und der Europacup-Teilnahmen der österreichischen Mannschaften. Bei Sturm ist es so, wenn man tatsächlich noch das Champions League Playoff erreichen sollte, wird das Spiel gegen Austria Lustenau auf den 2. September verlegt. Wenn das nicht gelingt, dann bleibt der Termin der 22. August. Allerdings steht dann bereits fest, dass die Beginnzeit des Spiels von 17 Uhr auf 19.30 Uhr verlegt wird. Also zumindest diese urzeitliche Verschiebung ist schon einmal sicher. Das andere hängt jetzt davon ab, wie dieses Rückspiel ausgeht. Also dann würde man mehr Vorbereitungszeit ganz einfach bekommen auf ein mögliches Champions League Playoff. Dann geht es ja dann wirklich um das ganz große Ding und auch um das ganz große Geld. Aber jo, es liegt ja noch ein Weg vor dem SK Sturm, um dieses Ziel zu erreichen.
Eine Cup-Auslosung. Auch die anderen Vereine, die in der Konfetti-Liga antreten, wie der SK Rapid und der FK Austria Wien, dürfen trotzdem ihre Spiele verschieben, auch wenn die Belastung natürlich ungleich niedriger ist, als es die von Sturm ist, in den Bewerben, mit denen wir aktiv sind. Aber auch diese Vereine, die österreichische Liga schaut ganz offensichtlich drauf, dass da die bestmögliche Vorbereitung hinsichtlich der 5-Jahres-Wertung gewährleistet ist, dass alle so viel Pause und Regeneration wie nur irgend möglich bekommen, kann man ja in der Form auch so unterstützen, würde ich mal sagen. Der Spieltag ist ohnehin schon so zerfetzt und zerfledert, dass das auch schon wurscht ist.
Das ist richtig. Eine Cup-Auslosung hat es auch gegeben. Das ist sich in der Vorwoche in unserer Sendung nicht mehr ganz ausgegangen, weil die erst nach dem Spiel der Rapidler stattgefunden hat. Und 85-70 lautet die Gewinnzahl des SK Sturm in dieser Auslosung. Es geht nach Voitsberg.
Wie oft wird da wer Steirer Derby schreiben in einer Zeitung?
Ach, tausende Male, ganz sicher.
Aber immer ja, ist zumindest eine nette Cup-Partie, die wir uns ja auch vor Ort anschauen könnten. Ne?
Könnte man, ja. Münzer Bowl könnte man auch sagen.
da wird sich die Kreativabteilung von Voitsberg sicher wieder ganz, ganz besonders tolle Social-Media-Dinge überlegen, glaube ich, im Vorfeld.
Das kann sein, ja.
Sind wir gespannt.
Ja, die Anreise ist zumindest nicht allzu weit. Das ist was Positives, weil sonst hat Sturm ja in den ersten Cup-Runden der letzten Jahre durchaus einige Kilometer abgespult. Der Gegner ist halt, ja, für einen Zweitligisten auch nicht ganz einfach. Die haben durchaus den einen oder anderen namhaften Kicker drinnen, unter anderem Fabian Schubert, der auch einmal bei Sturm gespielt hat, vor einigen Jahren.
Immer wenn er nicht Bundesliga spielt, unfassbar viele Tore schießt. Nur wenn er Bundesliga spielt, geht es nicht mehr so gut. Aber dort, wo er jetzt ist, trifft er wieder regelmäßig.
Genau.
Schubi-Dubert, wie unser Kollege Michael Pelitz gern sagt.
Schubi-Dubert hat er immer gesagt, der Maike. Lang ist her. Gegen Sturm muss er nicht unbedingt treffen, wenn es nach mir geht. Aber wir werden es sehen. Eine Transferneuigkeit hat es auch noch gegeben in den vergangenen Tagen bei den Sturmfrauen. Weil da hat Christine Kramer den Verein noch leihweise verlassen nach Malmö. Ich habe ja den Michi Erlitz schon gefragt im Interview, warum er jetzt so viele Torfrauen hat. Und er hat mir noch nicht wirklich eine Antwort geben können. Die Antwort folgte dann ein paar Tage danach durch diesen Transfer. Und wie gesagt, wenn man sich das Torhüterinnengespann bei Sturm ansieht, dann hat man da ausreichend Qualität. Jetzt natürlich vor allem mit Dübel, die ja neu gekommen ist. Mia Richter, die ja aus der Akademie kommt und Vanessa Gritzner, die natürlich auch noch Verletzungsthemen gehabt hat, immer wieder in der Vergangenheit, aber jetzt auch ihren Vertrag verlängert hat. Da ist man, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Und für Kramer, die ja im Frühjahr wirklich auch gute Leistungen gebracht hat, ist es sicher auch nicht ganz schlecht, da weiterhin Spielpraxis zu sammeln. Jo, jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz zum Spiel Fenner gegen Sturm zurückkommen. Denn Jürgen, wir und vor allem auch die Lena, die uns dann darauf hingewiesen hat, wir haben uns sehr gewundert, was Sturm teilweise so auf Social Media postet, und zwar genauer gesagt auf Threads.
Ja, offenbar gibt es da erstens eine personelle Aufteilung, wer welchen Social Media Kanal bedient. Anders kann ich mir den unterschiedlichen Stil nicht erklären, der stattfindet, aber auf Threads gestern hat die Lena entdeckt und wir haben das dann ein bisschen mitverfolgt während dem Spiel. Wurde, also ich weiß nicht, wie man es ausdrücken kann, aber auf einem billigen und merkwürdigen Dialektschreiben-Niveau durchaus, ich glaube, lustig gemeint, war aber nicht lustig gepostet und wir verstehen nicht genau, was da der Hintergrund ist oder wieso man diesen Stil wählt, um diesen Kanal zu bedienen, weil es eigentlich vom Stil her ist, wie so Postings unter einer eher regional geprägten Tageszeitung, die da manchmal abgesondert werden. Also wir haben es nicht ganz verstanden.
Nein, vielleicht ist es auch die verschriftlichte Hinwendung zum Steirischen, nachdem er jetzt auch ein grünes Trikot präsentiert hat mit dem steirischen Panther drauf. Vielleicht.
Meinst du das gelebte Steirertum?
das gelebte Steirertum, das man auf der mit Abstand unwichtigsten Social-Media-Plattform, nämlich Threads, zur Geltung bringen möchte. Ich bin ja dort nicht unterwegs, ich kenne auch niemanden, der dort unterwegs ist, aber vielleicht gibt es irgendwen, der das auch dort liest. Die Lena offensichtlich schon, vielleicht gibt es ein Publikum, ich bin es offensichtlich nicht, aber ich versäume es auch gerne, muss ich sagen.
Vielleicht darf dort der Praktikant üben oder vielleicht probiert man dort einen neuen Stil und schaut, wie er ankommt.
Kann auch sein, ja.
Aber wir haben ja auch auf Twitter X,
genau,
Mask-Plattform, auch was Merkwürdiges entdeckt in englischer Sprache, grammatikalisch richtig, kein Dialekt, alles kein Thema, aber man hat sie da fast, möchte man sagen, ein bisschen angebiedert und hat sie entschuldigt für das Foul von Goran Stankovic und sorry und gelbe Karte für uns und so quasi, war ganz, ganz eigenartiger Stil, der auch dort gewählt wurde, wo man sie so ein bisschen in den Staub geworfen hat sozusagen.
Ja, das war sehr devot und untertänig und da hat man offenbar den Fans auf X sehr gefallen wollen, warum auch immer das notwendig war. Ich weiß es nicht.
Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Aber es ist uns aufgefallen, es soll so sein, ein bisschen komisch war es jedenfalls. Ein Punkt steht noch auf unserer Liste, ja auch eine Transfer-News der anderen Art, zu einem Menschen, über den wir schon mal geredet haben heute, Jürgen, nämlich Thomas Seidel.
Ja, und du hast es ja ganz, ganz geschickt in die Spendenrubrik schon eingebaut.
Ha, das hast du gut erkannt.
Das habe ich gut bemerkt. Wir lassen uns eben nicht vereingemeinden von irgendwelchen Großkonzernen. Unser befreundeter Podcast DBLDW, die beste Liga der Welt, tut es schon und ist jetzt ein Teil, wie sagt man da, des Sky-Imperiums und ist ein...
Wenn man noch von einem Imperium sprechen kann, ja.
Vom bröckelnden Imperium. Ein Kooperationspartner, Sky, übernimmt mehr oder weniger die beste Liga der Welt und sendet jetzt in seinem Portfolio auch diesen Podcast aus, was unseren Freund Thomas Seidel, der ja, wie wir wissen, ORF-Mitarbeiter ist, dazu bewogen hat oder er musste oder wie auch immer das zustande kam, diesen Podcast dann verlassen, weil er natürlich nicht Konkurrenzklausel und so weiter bei einem Sky-Podcast zugleich arbeiten kann. Deswegen ist seine Zeit dort jetzt zu Ende. Und der Rest von der DBLDW hat sich Sky in den Rachen geworfen.
Genau, sozusagen.
Wir wünschen trotzdem alles Gute.
Selbstverständlich, alles
Wird Gute. Wird hier nicht passieren.
Nein, das können wir garantieren.
Weil da sind wir dagegen.
Wir sind sehr dagegen, uns Bezahlsendern auszuliefern oder dergleichen. Gut, dann hätten wir auch den Nachrichtenüberblick hiermit abgeschlossen. Jürgen, willst du am Ende dieser Ausgabe von Black FM noch irgendjemanden grüßen lassen?
Ja, ich grüße. Wir haben was vergessen.
Tatsächlich.
Wir wollten noch die Auswärtsfans erwähnen.
Ja, unbedingt.
Das machen wir jetzt gleich im Doppelpack mit den Grüßen, weil grüßen wollte ich unsere Istanbul-Reisenden, die dort noch ein Touri-Programm absolvieren und die Kulinarik der türkischen Metropole austesten wollen, den Josef und den Benny. Und auch danke für die Zeit nochmal, dass sie da ihren Urlaub kurz für eine halbe Stunde unterbrochen haben und mit uns geredet haben. Aber wir wollten grundsätzlich nochmal anmerken, weil es eben auch in dem Gespräch erwähnt wurde und weil wir es bei den Harz gesehen haben im strömenden Regen und weil wir es am Samstag im Auswärtssektor in Hartberg, der natürlich wieder ausverkauft ist, sehen werden. Die Sturmfans on Tour, die Auswärtsfahrer, ist schon immer wieder aller Ehren wert, mit welch großer Zahl auch zu schwierigen Terminen, schwierigen Jahreszeiten und schwierigen Bedingungen da unterwegs sind, finden wir erwähnenswert, sehr gut und wir unterstützen das.
Unbedingt Grüße an alle, die jetzt so unterwegs waren in Istanbul. Hoffentlich kommt's wieder gut und gesund nach Hause oder seid's das schon. Genau. Und damit schließen wir sie, die Ausgabe 213 von Black FM. Wie immer richten wir ein großes Dankeschön an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Weiter geht's in hoher Frequenz. Sturm 1 gastiert eben am Samstag um 19.30 Uhr in der Fruchtbarkeitsarena zu Hartberg, wo der kleine Auswärtssektor wie immer eben schon seit Tagen ausverkauft ist. Ein wohl speziell für Jürgen Heil besonderes Spiel wartet auf die Ingolic 11, die freilich den ersten Liga-Dreier der Saison anstrebt. Und schon am Dienstag, den 11. August um 20.30 Uhr, heißt es in Liebenau Rückspiel gegen Fenerbahce in der Champions League-Qualifikation. Ebenfalls am Samstag um 17.30 Uhr feiern die Wurmburm ihre Gleisdorf-Premiere in dieser Saison. In der treffen sie nämlich gegen den FAC aus Wien. Es bleibt zu hoffen, dass die Wiener-Pleite gut verdaut worden ist und man dieses Mal ein bisschen besser dagegen halten kann. Und für die Frauen heißt es schon am Freitag auf nach Linz, wo es um 18 Uhr gegen den LASK geht. Die Djokovic 11 geht als Favorit in diese Partie und wir hoffen gemeinsam auf 6 Punkte für die Schwarzen nach 2 Spielen in der Frauen-Bundesliga. Und bei all diesen Auftritten unserer Teams kann und wird es wie immer nur das eine, das unumstößliche und immerwährende Motto geben, nämlich alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye. Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.